Ja, liebe Brüder und Schwestern, wurde gebeten, mich auch kurz vorzustellen. Mein Name ist Lothar Gassmann und wir kommen aus Pforzheim, meine Frau, unsere beiden Kinder und wir sind ja gemeinsam hier. Wenn es geht, nehme ich die Familie immer mit, weil das einfach auch wertvoll für uns ist, gemeinsam mit Geschwistern zusammen zu sein und diese Begegnungen zu teilen. Ja, ich freue mich auch, dass viele Freunde da sind von uns und Bekannte und auch Beter. Und tut mir leid, wenn ich nicht mit jedem ausführlich reden kann. Da ist die Zeit zu knapp, aber auch von da aus möchte ich nochmal alle herzlich grüßen. Ich bin geboren 1958 in Pforzheim, wiedergeboren 1976, auch in Pforzheim, durfte ich durch den Herrn berufen werden zum lebendigen Glauben an ihn. Damals waren wir Mitschüler in einem Schülerbibelkreis, ausschlaggebende Hilfe zur Wiedergeburt. Und dann habe ich Theologie studiert mit allen Kämpfen, die es da auch gibt. Aber der Herr hat mich hindurchgebracht an der staatlichen Universität durch alle Bibelkritik. Und es war also auch eine Gnade, es war nicht selbstverständlich. Und dann habe ich promoviert über das Thema Anthroposophie, also Rudolf Steiner, Waldorfschulen, Beleda und so weiter, 8 Jahre lang. Mich mit diesen tausenden Seiten, hunderten Schriften von Steiner beschäftigt und seinen Anhängern. Es ist auch eine große Verführung, wo viele gefangen sind. Dadurch kam ich auch zu anderen Themen wie Esoterik und New Age und anderen Sekten und Strömungen. Und so hat mich der Herr immer weiter zu diesem Dienst aufgeführt, der Apologetik, der Geisterunterscheidung, der Abwehr von Vermischungen und falschen Lehren. Ja, mein Leben ist nicht immer ganz glatt verlaufen, es ging durch manche Höhen und Tiefen. Aber ich bin dem Herrn dankbar, dass ich dabei den Glauben nicht verloren habe, dass er mich bis hierher bewahrt hat. Und jetzt bin ich seit 1998 tätig bei der ARF, wird manchmal verwechselt mit ART, hat aber damit jetzt nicht direkt was zu tun. Ich bin zwar auch befreundet, aber ARF heißt Arbeitsgemeinschaft für religiöse Fragen. Und da geht es also um Weltanschauungen, Zeitströmungen, Ideologien. Wir geben auch diese neue Buchreihe raus, wie das kleine Handbuch, wo also in Lexikonstil informiert wird über sämtliche Zeitströmungen in gebündelter Form, in lexikalischer Form, aber immer die Beurteilung aus bibeltreuer Sicht. Die bisherigen Bände habe ich mitgebracht. Wir haben auch im Lichtzeichen Verlag diese andere Reihe veröffentlicht, die letzten 8 Jahre, Reihe Aufklärung, diese kleinen Heftchen, von denen auch noch einige übrig sind auf dem Tisch. Da haben wir uns auch mit den ganzen Sekten und so weiter beschäftigen dürfen oder müssen, je nachdem. Es ist ja nicht immer so einfach. Und da sind wir auch dankbar für Fürbitte bei diesen Kämpfen in der geistigen Welt. Ja, und jetzt geben wir ja auch diese Zeitschrift raus, Zeitjournal, die viele von euch, von Ihnen schon mitgenommen haben. Auch gelb, vielleicht Zufall. So wie die Hefte von Rudolf Eberzhäuser. Im nächsten Heft haben wir jetzt ja auch seinen Beitrag über die Emerging Church im Zeitjournal. Da liegt auch noch eine Liste auf dem Gratistisch neben der Tür. Übrigens, die Kassettenbestelliste, habe ich gesehen, ist voll. Da kann sich keiner mehr eintragen. Nur als Tipp fürs Haus. Ja, so viel der Vorrede. Jetzt wollen wir aber zum Thema kommen. Und wir haben ja auch gestern schon einiges gehört durch die Brüder. Und es ist auch für mich eine Fügung, dass ein Thema ins andere übergeht. War für mich auch eine Überraschung, wie der Herr das so lenkt. Es wurde auch gestern schon mehrfach erwähnt, der breite und der schmale Weg. Und ich möchte auch nochmal mit uns diese ganz in der Endzeit ganz wichtigen Aussagen unseres Herrn Jesus aus der Bergpredigt lesen in Matthäus 7. Da spricht der Herr Jesus in Vers 13 und folgende: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Und dann im Anschluss führt der Herr ja aus manches über die falschen Propheten, die in Schafskleidern kommen, und auch über Menschen, die Herr sagen und die große Zeichen und Wunder tun und doch nicht zu zum Herrn gehören. Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Sicherlich ist Ihnen der Zusammenhang bekannt. Wir wollen uns jetzt aber konzentrieren auf die Frage breiter und schmaler Weg, großes Tor oder enge Pforte. Wenn man Statistiken betrachtet, dann heißt es immer wieder, es gäbe auf der Welt circa 2 Milliarden Christen. 2 Milliarden Christen. Das wäre wunderbar, wenn diese Zahl wirklich ja über wiedergeborene Christen ausgesagt werden könnte, wenn es so wäre. Aber dieses Wort, was wir gehört haben, steht dazu im Widerspruch. Wir erkennen daraus, dass die Statistik, die Mitgliedschaft zu irgendwelchen Kirchen, nichts aussagt über den inneren Zustand, nichts aussagt. Und oftmals ist es heute gar so, dass die wiedergeborenen Christen gar nicht mehr in den zählbaren Kirchen drin sind. Die schnellst wachsende Bewegung auch in Deutschland sind die unabhängigen Gemeinden. Das stellen wir immer häufiger fest. Die sind dann in gar keiner Statistik mehr so richtig enthalten. Es gibt wiedergeborene Christen natürlich in verschiedenen Gemeinden und Kirchen auch und Freikirchen, aber auch viele außerhalb dieser organisierten Verbände, auch unter uns hier. Jedenfalls sagt der Herr Jesus, dass es wenige sind, die auf dem schmalen Weg zum Himmel sich befinden. Es geht heute aber jetzt nicht um die 2 Milliarden, sondern es geht um dich und um mich. Diese Frage, bist du, bin ich auf dem schmalen Weg oder bist du noch auf dem breiten Weg, auf der breiten Straße des Verderbens? In 2. Korinther 13, Vers 5 ruft uns Gott durch seinen Boten Paulus auf, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Darum geht es, prüft euch selbst. Stehe ich im rettenden Glauben? Und im Psalm 139 betet der Psalmist, Herr, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Auch heute Morgen soll es um eine Selbstprüfung gehen, in dieser Bibelbetrachtung, dass wir unser Herz prüfen lassen. Ich möchte zunächst auch noch die Frage stellen, wenn wir hören von breiter und schmaler Weg, da mag ja mancher sagen, naja, das ist ja so extrem, da der breite und da der schmale, vielleicht gibt es ja auch einen Mittelweg dazwischen noch, nicht? So hindurch. Man will ja einerseits Christ sein, andererseits mit der Welt nicht so verderben, da gibt es ja vielleicht auch einen Mittelweg. Nun, die Bibel, das Wort Gottes macht uns darüber auch eine ganz klare Aussage, etwa in Offenbarung 3, Vers 16, an die Gemeinde zu Laodicea, wo der auferstandene und erhöhte Herr spricht, ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist, lauwarm nur, und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Ein hartes Gerichtswort an die Gemeinde zu Laodicea, die geradezu für die endzeitliche Lauheit, Weltvermischung, Weltförmigkeit steht. Ich war vor einigen Jahren einmal in der Türkei, wo das heutige Laodicea liegt, und da haben wir gesehen, da ist der nahegelegene Badeort Pamukkale. Ich weiß nicht, ob jemand schon dort war. Da gibt es heiße Quellen, das ist geradezu ein Kurort in der Türkei, so im südlichen Bereich. Und da sind heiße Quellen. Und einige Kilometer weiter befindet sich das antike Laodicea, wo noch einige Ruinen, Amphitheater und so weiter stehen. Und da konnte man richtig spüren, das Wasser war hier schon abgekühlt, lauwarm, was da von Pamukkale floss. Ja, also Gott hat hier durch seinen Apostel Johannes ganz genau auch die geografischen Umstände beschreiben lassen, wo das Wasser dann schon lauwarm ist. Und deshalb das Wort nicht einfach so gesagt, sondern es ist für jede Gemeinde die spezifische Situation bis hin in die Geografie enthalten. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist, will ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und das ist auch ein Bild für die Endzeitchristenheit, worüber wir ja schon viel gehört haben. Ich möchte jetzt auch nicht alles wiederholen, nur ein paar Beispiele dann später. Es gibt auch den bekannten Ausspruch, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Es ist eine Entscheidung für oder gegen den Herrn. Ein Mittelweg nennt uns die Bibel eben nicht, diese Lauheit. Und Hinken auf beiden Seiten, das wird ja auch schon bereits beim Propheten Elia abgelehnt. Ihr hinket auf beiden Seiten, Einerseits wollen sie noch Jahwe, den Herrn, ehren, andererseits aber Baalsdienst machen. Und das ist genau, was wir heute auch erleben, diese Mischreligion, nicht? Diese Vermischung, die Ökumene der Religionen. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Nun möchte ich in drei Punkten die Frage stellen, worin unterscheiden sich der breite und der schmale Weg voneinander? Der breite und der schmale Weg. Erstens, der breite Weg ist der Weg der Weltliebe, der schmale Weg ist der Weg der Gottesliebe. Weltliebe gegen Gottesliebe. Das zweite wird sein, der breite Weg ist der Weg der falschen Frömmigkeit. Da kommt schon näher zu uns die Thematik im christlichen Bereich. Falsche Frömmigkeit. Und der schmale Weg ist der Weg des echten, rettenden Glaubens. Und das dritte dann, der breite Weg, ist der Weg zur ewigen Verdammnis, zur Hölle. Und der schmale Weg, der Weg zum ewigen Leben im Himmel. Nun zum Ersten. Weltliebe gegen Gottesliebe. Wir fangen also ganz draußen in der Welt an und kommen dann immer näher zur Gemeinde, wo es dann für uns immer konkreter wird. Der breite Weg der Gemeinde, der Broadway auf Englisch, das ist ja geradezu buchstäblich in New York, dieser Broadway, wo dann immer die neuen Theaterstücke, die neuen Musicals vorgestellt werden, wo die Welt, das Fleisch, menschliche Ehre und solche Dinge besungen werden. Das ist der Weg der groben Sünden. Es gibt auch feine Sünden, die führen auch ins Verderben. Aber hier auch die ganz groben, äußerlich sichtbaren Sünden, Fleischeslust, Augenlust, Spaß, Vergnügen, Ausschweifung, Glücksspiel, Mammon, also Geldgier, Götzendienst und der größte Götze heute sind ja nicht mehr diese Figuren, die man früher geschnitzt hat, sondern das eigene Ich, und die Habsucht als Wurzel allen Übels, auch Gewalttat, Mord, Ehebruch und so weiter. Es gibt das bekannte Bild ja, geradezu klassisch geworden, von Charlotte Reilen aus dem, glaube 19. Jahrhundert, dass sie gezeichnet hat, der breite und der schmale Weg, das im Pietismus ja sehr verbreitet ist, wenn man es nur auch immer befolgen würde, nicht, was da so abgebildet ist. Da wird links eine Spielhölle gezeigt, eine Kriegssituation, ein Freudenhaus, all solche Dinge, die ins Verderben führen. Und ja, in 1. Johannes 2 ist auch zusammengefasst diese Weltliebe, wohin die führt und was am Ende damit geschehen wird. 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Da heißt es ab Vers 15, und ganz klar, Gottes Wort will uns immer hier ermahnen, aber auch trösten und zurechtbringen. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, und damit ist dieser gottfeindliche Kosmos gemeint, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges, also stolzes, eigensüchtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Seht ihr, alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, hat Goethe gemeint. Aber nein, alles Vergängliche, alles, was in der Welt ist, vergeht wirklich. Aber hier natürlich fällt die Entscheidung auch über die Ewigkeit für jedes Menschenleben. Hier haben wir unser Bewährungs- und Betätigungsfeld, wo die Entscheidung fallen muss für oder gegen Gott, für oder gegen die Welt. Und Gott, der Herr Jesus Christus, auf der einen Seite und die Welt auf der anderen Seite als gefallener Kosmos stehen sich gegenüber. Damit ist jetzt nicht gemeint, dass wir uns nicht auch freuen dürften an der Schöpfung, das, was Gott, der Herr, wunderbar geschaffen hat. Gerade gestern, einige haben es gesehen, ich bin auch spazieren gegangen, da war dieser Vogelflug, ich glaube, es waren die Wildgänse, wenn ich mich nicht getäuscht habe, ja, Sie haben es auch gesehen. Wer hat es noch gesehen? Ja, fast alle. Die sind in Keilformation geflogen, wahrscheinlich Richtung Süden, Italia, ja, weg von Skandinavien über Deutschland. Und das ist auch ein Zeichen, dass wahrscheinlich das Wetter kälter wird, nehme ich mal an. Aber auch hier hat uns der Herr wunderbare Zeichen in die Schöpfung gelegt, wo wir erkennen dürfen, es gibt einen lebendigen Gott. Und diese ganze Debatte über Evolution und Schöpfung hat sich für mich schon lange geklärt. Ich muss nur offene Augen haben für das, was in der Schöpfung trotz ihrer Gefallenheit immer noch da ist an Spuren des Schöpfers. Ja, das ist jetzt nicht gemeint mit dem, was uns zur Sünde wird. Diese Schöpfung, soweit sie noch in ihrer Ursprünglichkeit sichtbar ist, aber sie ist natürlich durch die Gefallenheit gegangen. Und Satan hat hier diese Störung, diese Sünde hineingebracht. Und das pervertiert die Schöpfung, auch zum Beispiel die Sexualität. Gott hat dafür die Ehe geschaffen, ja, dass wir hier auch einander lieben können, bis ins Körperliche hinein, aber heute werden diese Dinge vom Satan immer mehr pervertiert und viele werden durch Fernsehen und andere Medien ins Verderben gezogen. Weil da wird es vorgeführt, Augenlust, Fleischeslust, all diese Dinge. Nein, liebt nicht das Vergängliche, sondern liebt den Ewigen, der wirklich bleibt und Gottes Wort, das bleibt. Ewigkeitsmaßstäbe. Grobe Sünden, es gibt aber auch die feinen Sünden. Und es mag mancher sagen, ich habe ja noch keinen umgebracht, ich habe nicht die Ehe gebrochen und so weiter. Aber auch bei Christen und bei uns allen kann sich einschleichen Stolz, Neid, Geiz, Unversöhnlichkeit mit Menschen. Wenn wir uns da prüfen lassen, müssen wir sagen, keiner von uns ist ohne Sünde. Und ja, der schmale Weg bedeutet, dass wir diese Dinge in das Licht des Herrn bringen, dass wir Kinder des Lichts sind, dass wir Dinge bereinigen, die nicht recht sind vor Gott, die böse sind. Und dass wir auch uns nicht überheben über den anderen, sondern, wie Gottes Wort sagt, einer halte den anderen höher als sich selbst. Philipper 2. Der breite Weg der Sünde, ob grob oder fein, und der schmale Weg, Gott ist Licht und auch ihr sollt Kinder des Lichts sein. Ich möchte weitere Kennzeichen nennen. Weltliebe gegen Gottes Liebe. Zur Weltliebe gehört auch Oberflächlichkeit und Leichtsinn im Verhalten, im Umgang, während zum schmalen Weg die Tiefgründigkeit gehört im Glaubensleben. Kein oberflächliches Leben, sondern Tiefgründigkeit. Dafür ist immer wieder uns ein Bild, das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das der Herr Jesus gebraucht hat, um zu verdeutlichen, wie das Wort Gottes bei verschiedenen Menschen ankommt. Bei den einen, die sind wie ein hartgetretener Weg, da kann dieser Samen, den der Sämann ausstreut, überhaupt nicht eindringen. Er ist so hart, dass es von den Vögeln aufgepickt wird. Das heißt, der Teufel kommt und nimmt den Samen zugleich wieder weg. Oder unter Dornen und auf Stein fällt, auch da kann es keine Wurzel bringen, die wirklich tiefgründig ist. Sorgen des Alltags, Sorgen um Reichtum, um äußeren Besitz machen das Wort Gottes zunichte. Dagegen sagt uns ja der Herr auch in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen, wonach die Heiden trachten, Nahrung, Kleidung, auch Besitzstand und diese Dinge. Der Herr wird uns versorgen, so wie wir es brauchen. Uns hat ein Bruder auch vor einigen Jahren das Wort gegeben, das Öl im Topf wird nicht abnehmen. Und wir erleben das immer wieder. Wir haben ja ein Missionarsgehalt und erleben immer wieder, dass es reicht und dass das Öl im Topf nicht abnimmt. Ein weiteres Kennzeichen des breiten Weges ist, dass man mitschwimmt mit der Masse. Mitschwimmt mit der Masse. Das, was alle tun. Ich bin jetzt noch gar nicht beim christlichen Bereich nur, aber da können wir es auch oft sehen, dass was so in ist. Wir haben gestern ja einiges darüber gehört. Es muss weltförmig sein, es muss anerkannt sein, die Leute müssen angezogen werden von Attraktionen, ob Kick-Off oder was auch immer, mitschwimmen mit der Masse. Aber Christsein heißt schwimmen gegen den Strom. Jakobus 4 lesen wir, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Es reicht nicht aus, wenn wir dem Teufel widerstehen, aus eigener Kraft können wir das ohnehin nicht. Aber wir müssen gleichzeitig uns zu Gott nahen, bei ihm Hilfe, bei ihm Schutz suchen. Nur dann können wir hindurchgetragen sein. Widersteht dem Teufel. Es heißt auch, gerade auf diesem heiklen Gebiet der Sexualität, flieht die Unzucht. Wenn euch etwas hier wegziehen will, dann schaltet aus diesen Kasten. diese Glotze oder habt gar keine, noch besser. Oder ja, flieht davon vor diesen Dingen. Wenn man seine Seele füttert mit schlechten Dingen, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dann zunehmende Anfechtungen bekommt. Besser ist es, die Wurzeln der Verführung abzustellen. Noch ein Kennzeichen, Weltliebe gegen Gottesliebe, breiter Weg gegen schmalen Weg. Auf dem breiten Weg will man anerkannt sein von der Welt. Dass die Welt einem schmeichelt, dass sie sagt, oh, ihr seid aber gute Leute und ihr seid ja auch nicht so eng, ihr macht ja bei uns mit. Ja, bei jedem Fest dabei hält der Pfarrer auch seine Predigt, wenn es dann wenigstens evangelistisch wäre. Dann wäre es ja noch vertretbar, aber manchmal ist es ein nach dem Mundreden bei Volksfesten und wird dann noch Fass angestochen und so weiter. Man ist dann anerkannt von der Welt oder man tut, was alle tun, man nimmt weltliche Orden und Ehren, lässt man sich anheften. Früher waren es Kriegsorden, wenn man besondere Verdienste auf dem Schlachtfeld vollbracht hat. Heute sind es oftmals Friedensorden. Ist dagegen was zu sagen? Nun, natürlich sind wir auch für Frieden, in erster Linie allerdings für Frieden mit Gott, und dieser Friede strömt dann aus dem Herzen auch in die Welt hinein. Aber heute ist es oftmals ein falscher Friede, ein Friede um den Preis der Wahrheit, die in Jesus Christus allein geoffenbart ist. Das heißt, ein Weltverbrüderungsfriede aller Religionen, und das widerspricht dem ersten Gebot. Ich bitte, Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber dieser Weltverbrüderungsfriede des humanistischen UNO-Einheitsreiches, jetzt auch mit Micha-Initiative und so weiter, haben wir gestern auch gehört, das führt eben ins Antichristliche. Und das ist keineswegs der schmale Weg, sondern die UNO hat eindeutig antichristliche Ziele. Eine Welteinheit unter Umgehung der Wahrheit in Jesus allein. Alle Religionen, alles an einen Tisch. Es gibt da auch schon das Weltparlament der Religionen, gerade auch an diesem Sitz der UNO. Und Gorbatschow, Dalai Lama, das Papsttum, all diese Kräfte sind da massiv am Aufbau der einen Weltregierung mit der Ökumene, mit der Toleranz der Religionen, aber nicht mit der Mission im biblischen Sinne. Anerkannt sein von der Welt, tun, was alle tun, Humanismus ohne den einzigen Retter, das heißt zwar auch Jesus, aber nicht Jesus allein, das habe ich schon vorgestern betont, da müssen wir darauf achten, auf dieses Wörtchen allein. Allein die Bibel, allein Jesus Christus, allein aus Gnaden und aus Glauben. Darum geht, und das war die entscheidende Erkenntnis auch der Reformatoren. Anerkannt sein von der Welt, nein, der Weg Jesu ist verachtet sein von der Welt. In Jesaja 53 wird er selber beschrieben, prophetisch, als der allerverachtetste und unwerteste. Er war so verachtet, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Er wurde gepeinigt um unserer Sünden willen. Alle Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Ich habe es jetzt frei wiedergegeben. Ja, in Jesaja 53. Da musste ich ja auch fragen, Jesus haben sie gekreuzigt und uns sollten sie ehren. Stimmt da etwas da nicht? Ja, wenn wir Ehren annehmen von weltlichen Behörden. Sicherlich, ich möchte nicht ausschließen, dass es auch Christen gibt, die im humanitär-diakonischen Bereich Verdienste haben, die sich einsetzen. Versteht mich nicht falsch. Aber es gibt auch Ehrungen, die eher peinlich sind für Christen. Gerade bei solchen halbfreimaurerischen Organisationen wie UNO oder was damit zusammenhängt. Also nicht nur halb, aber was damit zusammenhängt, ist manchmal dann halb freimaurerisch. Bei der UNO muss man davon ausgehen, dass die ganz freimaurerisch ist. Das war jetzt vielleicht von uns noch ein bisschen weiter weg. Jetzt kommen wir näher an uns mit dem zweiten Teil. Der breite Weg ist der Weg der falschen Frömmigkeit. Und der schmale Weg ist der Weg des echten, rettenden Glaubens. Jetzt müssen wir uns überhaupt einmal fragen, was die enge Pforte bedeutet. Die enge Pforte, das ist niemand anderes als der Herr Jesus selber. Und zwar in Johannes 10 lesen wir darüber, wo er selber Folgendes spricht. Johannes 10, ich lese jetzt nur Vers 7 bis 9 um der Zeit willen. Da sagt der Herr Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig oder gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus ist die Tür. Wer durch ihn eingeht, wird gerettet werden. Jesus allein. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es gibt ja diese bekannte Erzählung von Christ Pilgerreise, von John Bunyan, die er im Gefängnis geschrieben hat. Er hat gelitten für den Herrn. Er hat keine Abstriche an der Botschaft gemacht von Jesus. Und da hat er diese Pilgerreise zur ewigen Seligkeit beschrieben. Soweit ich weiß, das meistgelesene Buch nach der Heiligen Schrift. Es ist doch erfreulich, dass das bis heute noch gibt, auch dieses Buch. Und da ist so schön im bildhaft symbolischen Stil beschrieben, wie die Last bei diesem Pilger abfällt, dieser Rucksack, der die Sünde symbolisiert, als er angelangt vor dem Kreuz von Golgatha. Da fällt ihm die Last ab. Er ist durch die enge Pforte gegangen, zum Kreuz gelangt und seine Sünde ist ihm vergeben und er ist hindurchgedrungen zum ewigen Leben, zu diesem Weg, der sicherlich noch aufwärts führt durch mancherlei Anfechtungen, durch die Zweifelsburg und den Sumpf der Verzagtheit, was vorher schon war und all diese Dinge. Aber am Ende noch durch den Todesjordan hindurch gelangt er dann zum himmlischen Jerusalem. Ich empfehle euch, das auch zu lesen. Es ist wirklich ein wertvolles Buch in symbolischer Sprache. Über die Kämpfe, die auch ein Christ noch hat, Zweifelsburg, ja, und all diese Dinge haben kann. Bunyan hat das hier sehr realistisch zu Papier gebracht. Nun aber, der breite Weg, falsche Frömmigkeit, der schmale Weg, der rettende Glaube. Ich habe hier zwei Zitate mitgebracht von John MacArthur aus seinem Buch Durch die enge Pforte mit dem provokativen Untertitel, wie moderne Evangelikale den schmalen Weg breit machen. Aber ich möchte mich jetzt auf den schmalen Weg konzentrieren und den breiten Weg. MacArthur schreibt auf Seite 85 dieses Buchs: Bei dieser Wahl zwischen engem und breitem Weg geht es nicht um den Gegensatz zwischen einerseits christlicher Frömmigkeit und andererseits gottlosen, vulgären, lüsternen Heiden, die vergnügt in die Hölle fahren. Es ist vielmehr der Gegensatz zwei verschiedener Religionen und an beiden Wegen steht das Schild, dieser Weg führt in den Himmel. An beiden Wegen. Das ist das Gefährliche, Verführerische. Satan stellt keinen Wegweiser auf dem steht, hier geht's zur Hölle. Das ist nicht sein Stil. Die Menschen auf dem breiten Weg denken, ihr Weg führe in den Himmel. Eine falsche Religion. Und wir werden einige Kennzeichen davon jetzt betrachten. Nun, diese falsche Religion des breiten Weges ist, um das zusammenfassend zu sagen, eine ich-bezogene Selbsterlösungsreligion mit Selbstveredelung, Selbstverwirklichung und auf dem Thron sitzt letztendlich trotz aller frommen Worte und frommen Schminke das eigene Ich. Das eigene Ich auf dem Thron. Der rettende Glaube hingegen, so möchte ich es einmal ausdrücken, ist der christozentrische Erlösungsglaube, wo ganz eindeutig und ganz allein Jesus Christus auf dem Thron meines Herzens sitzt. Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mein altes Ich ist gestorben. Sicherlich gibt es noch Kämpfe und Anfechtungen, weil auch mein Fleisch noch lebt. Aber der Herr in mir kann weit überwinden. Also eine ich-bezogene Selbsterlösungsreligion, wie wir sie vor allem im Humanismus finden, auch im Kommunismus und in allen Ideologien, geht es immer wieder um diese selbstgemachten Wege, wo man den Himmel auf Erden errichten will. Und wenn man den Himmel auf Erden errichten will, wird man, gewollt oder ungewollt, der Hölle den Weg bereiten. So war es in allen Ideologien, ob es Nationalsozialismus war oder Kommunismus oder Maoismus oder was auch immer. Und es ging über viele Menschenleben hinweg. Der christozentrische Erlösungsglaube hingegen, der beruht auf Johannes 12, Vers 24 folgender, wo es ja heißt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, bringt es keine Frucht. Aber wenn es in die Erde fällt, ich gebe es frei wieder, bringt es viel Frucht. Das Weizenkorn muss sterben. Und das Weizenkorn ist unser Herr Jesus Christus gewesen am Kreuz auf Golgatha. Und als seine Jünger sollen wir und müssen wir auch diesen Weg des Selbstzerbruchs gehen, der Selbstverleugnung. Nicht wie es die Mönche machen mit irgendwelchen körperlichen Kasteiungen, sondern es geht darum, dass wir unser Ich, unser egozentrisches Naturell in den Tod geben, dass wir Buße tun über unsere Sünden, erkennen, dass wir nicht gerecht sind von uns aus, wie es die Humanisten behaupten, sondern dass wir ihn, den Herrn Jesus, den Heiland brauchen, der uns allein erneuert und verändert in sein Bild. Das ist grundlegend. Dann weitere Kennzeichen einer falschen Frömmigkeit. Ich habe schon auch erwähnt, die religiöse Toleranz. Es gibt ja viele Christen in Kirchen, auch in Freikirchen, die sagen, ihr dürft ja nicht so eng sein. Sicher, man kann auch den schmalen Weg enger machen, als er ist, durch Zusatzgesetze, durch Traditionen. Ja, auch da müssen wir aufpassen. Aber das ist heute nicht die Regel. Eher wird er weitergemacht. Und das geht ja so weit, etwa im Weltkirchenrat, im Vatikan, dass man sagt, auch andere Religionen können auf ihrem Weg zum Himmel gelangen. Der Hindu muss ein besserer Hindu werden, der Muslim ein besserer Muslim, der Christ ein besserer Christ und so weiter. Ja, eine große endzeitliche Verführung, diese falsche Toleranz. Zur Toleranz möchte ich nur Folgendes sagen, dass wir als Christen in der Wahrheitsfrage nicht tolerant sein können, sonst wären wir dem Herrn ungehorsam. Toleranz im biblischen Sinne ist allein Personentoleranz, insoweit, dass wir den anderen respektieren, auch lieben und ihm in Liebe das Evangelium sagen, dass wir ihn nicht mit Kreuzzügen bekämpfen oder Ähnlichem. Aber die Sachtoleranz, die würde bedeuten, dass wir die Wahrheit preisgeben und damit gerade in äußerster Lieblosigkeit enden und den anderen verloren gehen lassen. Das ist nicht der Weg des Herrn. Also Personentoleranz gegen eine falsche Sachtoleranz. Der Begriff ist hier geradezu in der Freimaurerei und im aufklärungsphilosophischen Humanismus zentral bei Lessings Ringparabel und so weiter. Ich kann das jetzt nur erwähnen, wo man nicht weiß, welcher Ring der echte ist. Ja, der echte ging verloren, jetzt gibt es Islam, Christentum, Judentum, noch andere Religionen und wir müssen alle stehen lassen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Das ist der breite Weg und jeder ist irgendwie religiös und meint, er kommt zu Gott und Allah sei auch Gott. Aber 1. Johannes 2, Vers 22 sagt ganz klar, das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und das tut Mohammed, leugnet den Sohn, er erkennt Isa nur als Propheten an, nicht als Sohn Gottes und damit nicht als Erlöser. Und genauso machen es Zeugen Jehovas, machen es viele oder überhaupt alle liberalen Theologen, auch diese neue feministische Bibelverfälschung, die jetzt erschienen ist. Überall wird die Gottheit Jesu und auch die Gottheit Gottes inzwischen relativiert und verleugnet. Humanistische Selbsterlösungsreligion und alle wollen fromm sein und nennen sich Christen. 2 Milliarden, ja, da haben wir genau die Zahl dann am Ende. Und wir haben einen Auftrag, wir wollen nicht mit dem Finger jetzt darauf zeigen, aber wir haben einen Auftrag zu sagen, du bist trotzdem auf dem falschen Weg, auch wenn du so fromm und religiös scheinst. Können wir auch, wenn wir mutig sind, auch Moslems sagen, dass auch sie Jesus, den biblischen Herrn Jesus, als den einzigen Weg brauchen. Viele Pforten, nein, nur eine Pforte, der gute Hirte nach Johannes 10, wo er sagt, ich bin die Tür zu den Schafen. Und es heißt auch gedrückt, eng ist der Weg im Urtext, Klipsis, Bedrängnis und auch mit Anfechtungen, Verfolgung verbunden. Dann, ich muss weiterkommen, der breite Weg, und jetzt kommt es immer näher auch zu uns, auch zu mir, wir neigen ja alle dazu, eigene Anstrengungen zu machen, gute Werke, Leistungen. In manchen Kreisen gibt es asketische Bußübungen, Meditationstechniken, um zu Gott zu kommen. Das ist geradezu in den Religionen, aber auch im Katholizismus, in der Orthodoxie, ja, dass man meditiert über Ikonen. Dann hat man Traditionen, Rituale, Ja, viele ruhen sich auf ihrer Säuglingstaufe aus, sind ja alle Christen im Armenland oder fast alle, die als Kind getauft sind. Vielleicht ruht sich auch mancher auf seiner Erwachsenentaufe aus. Das kann auch eine Gefahr werden, wenn das dann alles ist und es nicht weitergeht im Glauben und in der Nachfolge. Ja, dann auch die Kirchenmitgliedschaft. Hauptsache, ich habe eine christliche Beerdigung, dann werde ich auch in den Himmel kommen. Das sind alles solche Ruhekissen, die sich Menschen selber gebastelt haben. Das alles ist nicht das Entscheidende, ist nicht der Weg zum Himmel, sondern allein der Glaube an den Herrn Jesus Christus, an sein Opfer am Kreuz, ist die Grundlage. Daraus erwächst dann alles Weitere, dass ich gute Werke tue, natürlich in der Nachfolge, dass ich auch mich taufen lasse oder ja, mich meiner Taufe freue, je nachdem, welche Sicht hier der Einzelne hat. Ich möchte das Thema jetzt hier nicht unter uns diskutieren, öffentlich. Aber versteht mich richtig, ja. Entscheidend ist wirklich die Herzensbeziehung zum Herrn Jesus Christus, auch bei allen unterschiedlichen Erkenntnissen vom Wort Gottes her, die es auch unter uns geben mag. Und dann auch die Nachfolge und der Gehorsam, dass wir durch die enge Pforte wirklich gegangen sind. Nochmal, um kein Missverständnis aufkommen zu lassen, ich möchte die guten Werke nicht ablehnen. Der Glaube zeigt sich dann auch an den Werken, aber die Werke kommen als Folge des Glaubens und nicht als Weg zum Himmelreich. Ja, wenn ich wirklich gläubig und wiedergeboren bin, bringe ich gute Werke. Dann kann ich an sich gar nicht anders, als durch die Liebe zum Herrn auch den Nächsten zu lieben und ihm zu dienen. Aber nicht als Weg zur Erlösung, sondern als Frucht des Erlöstseins. Eine weitere Gefahr, vor allem für Theologen und Theologiestudenten und Bibelschüler und Bibelschülerinnen und so weiter, ist ein Kopfwissen, was man sich anhäuft. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Man kommt dann aus einer Gemeinde raus, ist gläubig geworden, jetzt studiert man und meint dann, ah ja, jetzt weiß ich ja mehr als die Gemeinde und ich darf vielleicht bekennen, ich habe mich ganz bewusst zurückgehalten während meines Theologiestudiums, wenn ich in meine Heimatgemeinde zurückkam, habe viele Jahre fast gar nichts gesagt, weil ich um die Gefahr schon damals wusste, dass man dann da denkt, man muss jetzt da sein Wissen ausbreiten. Das möchte ich jedem auch nahelegen. Und Kopfwissen ist noch keine Herzensbeziehung zu Jesus. Also gerade sogar eine Gefahr, dass man alles so rein distanziert wissenschaftlich betrachtet, auch eine große Selbsttäuschung, auch eine Falle Satans. Hier sage. 1. Korinther 13, das ist ja ein ganz bekanntes Kapitel, da lesen wir in den ersten Versen, wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und hätte alle Erkenntnis, ja, da haben wir das auch, und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und dann auch, wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, sogar, und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Damit ist die Liebe Gottes gemeint, die er uns zuerst geschenkt hat, die wir wieder an ihn zurückgeben dürfen und auch an den Nächsten. Diese Liebe, der Glaube, der in der Liebe tätig wird. Auch im Jakobusbrief ist das ja ausführlich dargestellt. Glaube und Liebe, die Werke als Früchte des Glaubens oder als Frucht des Glaubens. Eine andere Gefahr, das klang auch schon in 1. Korinther 13 an, ist, dass man große Zeichen und Wunder tut. Ja, das war ja auch erwähnt. Ich habe es gerade gelesen und das ist auch der Zusammenhang in Matthäus 7. Ich möchte doch nochmal diese Verse lesen, weil das heute sehr, sehr aktuell ist, mit den Wunderheilern und so weiter. Der Herr hat uns nämlich nicht ungewarnt in diese Entwicklungen hineingehen lassen. Da heißt es in Vers 21, Matthäus 7, 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, sogar doppelt, wird so oft geblabbert, Herr, 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 Herr und so, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt,
Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ihr habt Böses getan sogar. Und deshalb gilt vermehrt in der Endzeit, wo auch viele falsche Christusse und falsche Propheten auftreten, Matthäus 24, gilt es vermehrt, die Geister zu prüfen, ob sie von Gott sind. 1. Johannes 4, Vers 1. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Auch 1. Johannes 4. Da ist ganz klar auch gewarnt. Ich persönlich würde nie behaupten, dass Gott keine Wunder, auch keine Heilungen heute mehr tun könnte. Gott ist allmächtig. Ja, aber entscheidend ist, dass wir es in biblischer Weise so antun. Gerade was Heilung betrifft, da gilt nach meiner Erkenntnis Jakobus 5, keine Sensation, keine Show abziehen irgendwie mit riesigen Menschenmassen, sondern die Ältesten rufen ins Kämmerlein und Sünde bekennen und beten lassen. Das ist der Weg, der der Gemeinde verheißen ist. Selbst der Herr Jesus, der ja der größte Wundertäter war, hat gesagt, ihr sollt das nicht rumerzählen. Ja, er hat immer gesagt, sagt es nicht weiter. Auch seine Zeit war noch nicht gekommen, aber er hat keine Show daraus gemacht, wie es heute Menschen tun. Da kriege ich manchmal Zeitschriften, Hunderttausende geheilt und bekehrt und Mega-Evangelisation, und dann werden diese Menschen ganz groß vorgestellt. Also ich kann das in der Bibel so nicht finden. Und der Herr Jesus ist uns doch hier auch das Vorbild an Sanftmut und Demut. Nein, das sind verführerische Geister. Und ich denke, auch Bruder Ebertshäuser wird heute Mittag noch einiges sagen, auch wegen der Frage der Prophetie, wie das heute zu sehen ist, und auch von Zeichen und Wundern und diesen Dingen. Aber schrecklich, ja? Im Namen Jesu sogar Wunder getan, aber er hat sie nie gekannt. Deshalb prüfet wirklich. Ein Kennzeichen ist zum Beispiel auch, wenn Leute nach hinten kippen. Jesaja 28, Vers 13, sie reden Zaflazaf, Kaflakaf, hier ein wenig, da ein wenig, dass sie verstrickt werden und nach hinten fallen. Ein Zeichen des Gerichts. Manche sagen, das ist nur eine Frage der Schwerkraft, ob sie jetzt nach vorne, hinten, rechts oder links kippen, wenn sie die Hände aufgelegt bekommen. Nein, da wird die Blöße aufgedeckt. Und deshalb ist es ein Zeichen des Gerichts. Es ist ein geistliches Kennzeichen. Wer jemand Gott anbetet, wird auf sein Angesicht sich neigen, nach vorne und bewusst, aktiv, nicht passiv in Trancezuständen, sondern aktiv. Auch da gibt's den biblischen Beleg, etwa in 1. Korinther 14. Sie werden überführt werden, auf ihr Angesicht fallen und Buße tun. Sie können das alles in der Bibel nachlesen. Ich staune nur, dass viele das nicht mehr kennen wollen, diese klaren biblischen Aussagen. Der Teufel hat auch in der Endzeit den Menschen den Sinn vernebelt. Der breite Weg ist eine unbiblische Zeichen- und Wundersucht. Wie gesagt, Gott kann auch heute natürlich Wunder tun, weil er Gott ist. Aber diese Sucht, diese Sensationsmache, das ist eine ganz große Gefahrenverführung. Und sie sagen dann sogar, Herr, Herr, aber welcher Herr ist es letztendlich? Oder sie täuschen sich hier und meinen, weil sie nun solche Dinge tun können, und tun es letztendlich in falscher Kraft, in dämonischer Kraft. Nein, das größte Wunder, das sind Jesu Wunden. Und wenn eine Herrlichkeitstheologie, die Kreuzestheologie, so hat es Luther ausgedrückt, zudeckt, ja, dann ist die Verführung perfekt, denn wir leben noch nicht in der Herrlichkeit im himmlischen Jerusalem oder auch im tausendjährigen Reich, was eine gewisse Vorstufe ist, aber noch nicht die Vollkommenheit, sondern wir leben jetzt in der Endzeit, in der vorantichristlichen Zeit. So würde ich es einmal heilsgeschichtlich einordnen. Es ist nur eine Frage vielleicht von Jahren, je nachdem, ich möchte jetzt keine Zahlenspekulation machen, aber wenn wir die Zeichen sehen in der heutigen Zeit, nach Matthäus 24, was sich alles erfüllt, müssen wir sagen, die Zeit ist sicherlich recht nahe, wo der Antichrist auftritt und dann auch der Herr wiederkommt. Und das ist ja unsere Freude, nicht, dass wir auf diese Entwicklungen starren müssen, wie von der Schlange hypnotisiert, sondern dass wir uns freuen dürfen und die Häupter erheben, wenn wir sehen, dass der Tag des Herrn nahe ist. Dann gibt es auf dem breiten Weg der falschen Frömmigkeit, das ist auch ein sehr heikler Punkt, ein weltliches Leben als Christ. Weltliches Christsein. Ja, ich will jetzt nicht wiederholen, was meine Vorredner schon ausgeführt haben an Beispielen. Ihr habt sicherlich noch in Erinnerung. Ich nenne nur ein paar Stichworte. Weltliche Musik, weltliche Kleidung, weltliche Sportveranstaltungen, Tanz, Theater, Kino, Vergnügungen, all diese Dinge, die die Welt sucht. Und oft ist es dann die Fleischeslust und Augenlust. Schlimm ist nur, wenn diese Dinge in die Gemeinde hereingetragen werden und die Gemeinde zur Welt wird. Wer die Welt in die Gemeinde holt, liebe Geschwister, der macht die Gemeinde zur Welt und merkt es vielleicht am Anfang gar nicht. Ich werde am Beispiel am Schluss noch einige Zitate bringen eines bekannten Evangelisten, der vor einer Entwicklung gewarnt hat, die inzwischen sehr viel eingetreten ist im evangelikalen Bereich. Die Bibel stattdessen lehrt uns Heiligung und Absonderung von diesen weltlichen Dingen. 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Und 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Auch klare biblische Aufrufe an uns. Die Verweltlichung der Gemeinden. Etwas Besseres könnte Satan gar nicht passieren, ja. Und das Gericht beginnt ja am Hause Gottes. Draußen, die sind sowieso schon draußen, aber in den Gemeinden versucht er, möglichst viele wegzuziehen. Und es gibt heute sehr viele Spaltungen. Es wurde jetzt gestern, glaube ich, nicht gesagt, oder ich habe es überhört, gerade bei auch Willow-Krieg-Gemeinden, wir haben es als Meldung jetzt im neuen Zeitjournal drin, ist es so, dass Willow-Krieg sehr viele Spaltungen ausgelöst hat in den USA, auch bei uns. Ich glaube, auch einige Opfer sitzen auch hier unter uns, wenn ich es richtig sehe, wo die rausgedrängt wurden aus ihren Gemeinden, weil da diese moderne Musik, diese modernen Methoden, ja diese fleischlichen Methoden eingeführt wurden und das Wort Gottes immer mehr an den Rand gedrängt wird in seiner Klarheit und Kraft. Und in den USA ist es jetzt der neueste schreckliche Trend, dass die Jugendlichen reihenweise die Gemeinden verlassen, diese modernen Gemeinden, weil sie sagen, ja, wieso sollen wir denn da bleiben? Wir können ja dann gleich in die Welt, ist ja dann genau das Gleiche. Und dann gehen sie in die Welt zurück, weil es keine klare Absonderung und Heiligung mehr ist, die da gelehrt wird. Durfte ich doch noch ergänzen, Rudolf, nicht? Weil das ist wirklich eine aktuelle Beobachtung jetzt und an sich die logische Konsequenz. Wer die Welt in die Gemeinde holt, macht die Gemeinde zur Welt. Und am Schluss lässt sich's nicht mehr unterscheiden. Es wird zwar noch der Name Gottes im Mund geführt, aber es ist letztendlich ein anderer Gott. Ein Gott, wonach ihnen die Ohren jücken. Auch das hat uns die Schrift warnend prophezeit. Dann noch ein Kennzeichen, die Leidensscheu. Ist auch ein Kennzeichen des breiten Weges. Gerade wenn es in Bedrängnis und Verfolgung geht, ein Christ, der auf dem breiten Weg ist, wird sich dann sehr scheuen, für den Herrn wirklich ins Leiden zu gehen. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Es ist einfach gesagt, ja, aber wir wollen da wirklich den Herrn um Kraft bitten und dürfen auch auf seine Verheißung vertrauen, dass kein Haar von unserem Haupt fallen wird, das der Herr nicht zulässt. Leidensscheu und stattdessen Opferbereitschaft. Opferbereitschaft, dass wir dem Herrn auch in schweren Situationen treu bleiben. Wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen vor dem himmlischen Vater. Wer aber mich nicht bekennt, zu dem wird sich der Menschensohn auch nicht bekennen. Vor dem himmlischen Vater hat uns der Herr in Matthäus 10 ganz klar gesagt. Dann der dritte Punkt. Der breite Weg führt zur ewigen Verdammnis in der Hölle, der schmale Weg zum ewigen Leben im Himmel. Ich denke, das muss ich jetzt nicht weiter begründen, ist uns hoffentlich bekannt. Jetzt möchte ich noch nicht ganz abschließen, bitte noch ein bisschen Zeit, noch ein Glaubensthermometer uns einmal vor Augen malen, wo das nochmal auch zusammengefasst wird in einem anderen Bild. Jetzt nicht diese Wege, sondern ein Thermometer. Ich habe das mal in einer russlanddeutschen Gemeinde gesehen, ein Traktat, wo dieses Glaubensthermometer abgebildet war. Und das war eingeteilt, wie jedes Thermometer, in Grade über Null und in Grade unter Null. Und in der Mitte war eben diese 0-Grad-Marke. Und da stand der erschütternde Begriff geschrieben, Gleichgültigkeit. Also über 0, das ist der Weg zum Himmel, nach oben, und die Grade unter 0 führen in die Hölle, in die Verdammnis, die wirklich wörtlich zu nehmen ist, die Hölle, ja, nicht symbolisch. Und die Grade, also in der Mitte 0 Grad Gleichgültigkeit, jemand, dem das egal ist, aber ganz klar, die 0 Grade, die führen auch nach unten, nicht nach oben. Gleichgültigkeit führt nicht in den Himmel. Nun fangen wir einmal mit den Minusgraden an. Ich möchte es jetzt kurz machen. Die Minusgrade in absteigender Reihenfolge, also wie es anfängt mit dem Abfall vom Glauben oder mit der Verstockung und wie es dann immer weiter abwärts geht. Da heißt es zunächst auf diesem Glaubensthermometer als Kennzeichen eines fleischlichen Lebens, Vernachlässigung des Gebets und Bibellesens als erstes Minusgrad. Dass man da lasch wird, lau wird im Bibellesen, im Gebet. Deshalb ist auch so wichtig und so gut, dass wir hier jeden Morgen um 8 eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wirklich erstaunlich und erfreulich viele gekommen sind. Heute mussten wir noch Stühle reintragen. Das freut mich sehr und das trägt auch eine solche Konferenz, dass wir es vor den Herrn bringen. Aber wer das vernachlässigt und auch das Lesen des Wortes Gottes, der wird sehr schnell ja lau werden im Herzen. Und daraus folgt dann auch das Nächste, ein unregelmäßiger Gottesdienstbesuch, dass man da nicht mehr konsequent ist, dass man sagt, na ja, ich kann es jetzt mal ausfallen lassen, heute ist so schönes Wetter. Ja, gut, das zieht schon manchmal, aber der Herr kann auch das anderen, zu anderen Zeiten noch schöner machen, das Wetter, sodass wir hier innerlich gestärkt werden und nicht denken, wir müssen da jetzt gerade sonntags ausschlafen. Das ist auch schlimm, dieser Schlafgeist. Und der Teufel hat es ja geschafft, die interessantesten Sachen immer samstagabends dann zu machen, nicht? Vor allem die einen Fernseher haben, die kriegen dann die Nacht sehr schnell um die Ohren. Auch da eine große Verführung. Die Straßen sind sonntags wie leer gefegt. Es sollte gerade umgekehrt sein, nicht? Sonntagmorgens, dass da man vor Autos keinen Platz mehr kriegt. Aber fahren Sie mal Sonntag früh auf die Autobahn und durch die Städte, wie es da aussieht. Ist auch ein Zeichen der Endzeit. Und dann gibt's verkaufsoffenen Sonntag und. Ja, und dann als nächste Stufe, Verhärtung des Herzens gegen Warnungen. Man kann da nicht mehr auf das Reden des Heiligen Geistes hören. Das Herz wird immer härter und kann nicht mehr die Warnung Gottes wahrnehmen. Dann wird es auch schon nach außen sichtbar beim nächsten Minusgrad. Leichtfertigkeit in der Unterhaltung steht darauf. Es wird immer oberflächlicher und es kommen vielleicht auch unschöne Dinge und unanständige Bemerkungen und Ähnliches. Es wird immer oberflächlicher und leichtsinnig. Dann die Selbstüberhebung und Lieblosigkeit in der Beurteilung anderer. Das ist auch eine Gefahr. Heute sind wir ja manchmal gezwungen, auch Dinge, auch Strömungen, manchmal auch Menschen zu beurteilen. Aber es darf nie in einer selbstüberheblichen und lieblosen Form geschehen. Es sollte immer so sein, dass wir auch beten für diese Verführten. Warnen müssen wir davon. Es wurden auch gestern Namen genannt. Ich verstehe das auch. Wir müssen heute auch Namen sagen, so schwer das ist, weil die Gläubigen sonst nicht mehr wissen, wenn sie irgendein Buch in die Hand nehmen, ja, was ist das jetzt? Ist das gut zu lesen oder nicht? Zum Beispiel, oder eine Veranstaltung besuchen. Ja, das ist aber immer so, dass wir es auch in aller Liebe und Wahrheitsliebe sagen müssen. Und dann als nächste Stufe die Liebe zur Welt und ihren Vergnügungen, der Missbrauch des Gottesnamens, dann fängt man an zu lästern sogar, ausschweifendes Leben in Trunksucht und Sittenlosigkeit, geht es immer weiter bergab, immer schlimmerer Abfall vom Glauben mit Verstockung, Verspottung und sogar Verfolgung der Gläubigen, da wird man sogar zum Verfolger der Christen, und dann das bittere Ende in Angst, Verzweiflung, Selbstmordgedanken und Höllenqual. So die Minusgrade bei diesem Glaubensthermometer. Es ist ein Abwärtssog, wenn man da ist. Aber der Herr kann auch da herausretten, dass Menschen umkehren von der breiten Straße, dem Broadway, auf den schmalen Weg des Lebens wechseln. Also dann der Weg zum Himmel, den möchte ich jetzt auch noch charakterisieren, bevor ich da noch mit einigen Zitaten eines bekannten Evangelisten schließen möchte. Den Weg zum Himmel kennzeichnen vor allem folgende Eigenschaften. Als erstes, ernste Eindrücke beim Hören des Evangeliums, dass wirklich das Herz sich öffnet, dass man sich angesprochen sieht durch den Geist Gottes, auch von der Predigt, von der Verkündigung, vom Zeugnis der Geschwister, die einem auch persönlich den Weg zum Herrn Jesus zeigen möchten. Ernste Eindrücke. Als nächstes ein Verlangen nach dem Wort Gottes. Man kann gar nicht mehr anders. Man möchte jetzt in der Bibel mehr wissen. Man möchte lesen im Wort Gottes, wer ist Jesus? Was hat er für mich getan? Wie kann ich in den Himmel kommen? Und wenn man das dann versteht, dann kommt es zur Sündenerkenntnis, zur Reue über das bisherige Leben, zur Demütigung über den alten Adam, der man bisher war, und zu Gebet und Gehorsam. Ich behaupte nicht, dass ein Christ nicht auch fallen könnte und wieder neue Vergebung braucht. Ich lehre keine Sündlosigkeit. Man möge da einmal 1. Johannes 1 lesen. Wer sagt, er sei ohne Sünde, macht Gott zum Lügner. Aber wir sind insofern gereinigt und vollkommen, als wir in Christus sind. Ja, Christus in uns. Er ist unsere Vollkommenheit, nicht wir selber, aber er in uns. Wir wollen ihn auch ehren und lieben und bitten, dass er in uns die Wohnung macht und auch behält. Es kommt also dann zu Gebet und Gehorsam und zu Freude und Friede im Glauben anstatt an weltlichen Vergnügungen. Diese Dinge kommen einem dann auch wirklich schal, oberflächlich, vergänglich vor, so wie es das Wort Gottes sagt. Und dann wächst auch das Verlangen nach Gemeinschaft mit den Gläubigen, dass man viel lieber zu einer christlichen Konferenz geht als zu einer weltlichen Veranstaltung. Man will mit den Gläubigen zusammen sein. Man betreibt einen freudigen Besuch des Gottesdienstes. Nicht so, jetzt muss ich schon wieder, sondern ich kann es gar nicht erwarten, das Wort Gottes zu hören, was heute ausgelegt wird und wie es mich stärken möchte. Dann kommt es zur Zunahme an Licht, Erkenntnis und Glaubensstärke, zur Nachfolge des Herrn in mancherlei Versuchungen und Anfechtungen, zur Liebe zu den Verlorenen, also der Missionsgeist erwacht dann auch, während auf der anderen Seite der Verfolgungsgeist erwacht ist gegen Christen. Hier erwacht der Missionsgeist. Man möchte auch die anderen einladen. Und ich habe mich auch gefreut, auch einige von euch haben Freunde mitgebracht. Und ja, dann sogar die Feindesliebe, dass diese Liebe sich auch ausdehnt auf die Feinde. Der Humanist kann das zwar krampfhaft versuchen, aber der Christ kann das im Herrn tun. Und schließlich geborgen sein, auch in Leiden, Krankheit und Tod und Freude auf die ewige himmlische Herrlichkeit. Damit bin ich an sich am Ende, aber ich habe vor einigen Wochen einen sehr interessanten Artikel in die Hände bekommen unter der Überschrift »Wird der schmale Weg verbreitert?« Ich habe den Artikel dann auch an den Ulrich Kampax geschickt, der hat ihn inzwischen auch veröffentlicht und wir werden auch im neuen Zeitjournal einen Auszug daraus bringen auf der Rückseite. Und dieser Artikel ist von einem sehr bekannten Evangelisten aus den 50er Jahren und geradezu eine prophetische Warnung vor dem, was inzwischen bei seinen Nachfolgern eingetreten ist. Ein Evangelist aus Essen, den Namen verrate ich erst am Schluss. Und er hat also, nicht weiter sagen noch, er hat also unter der Überschrift, in meinem Geburtsjahr übrigens veröffentlicht, dieser Aufsatz in Licht und Leben, hier ist übrigens das Archiv im Haus, hier ist ja das Zentrum, glaube ich, von Licht und Leben, wenn man so will, gibt es ja leider auch nicht mehr. Da gab es am Schluss ja auch eine etwas verweltlichende Entwicklung bei dieser Zeitschrift leider, bis hin zur Clownsnummer. Aber damals war diese Zeitschrift noch sehr gesegnet und damals stand dieser Artikel zu lesen, der so anfing. Schmerzerfüllt schrieb einst der Apostel Paulus von einem seiner bisherigen Mitarbeiter, Demas hat mich verlassen und die Welt lieb gewonnen. Wenn dieser Demas heute lebte, so schreibt nun dieser Evangelist, dann hätte er es nicht nötig, die christliche Gemeinde zu verlassen. Er würde bleiben, weil er in der Jugendarbeit der Christenheit ein großartiges Betätigungsfände, dieser, der die Welt lieb gewonnen hat. Ja, er würde bald zu hohen Ehren aufsteigen. Und dann würde er in irgendeinem Jugendblatt einen Aufsatz schreiben, in welcher er dem Apostel Paulus nachweisen würde, dass Paulus eine pietistische oder gar introvertierte, also enge Theologie hätte und dass er, der Paulus, schuldig sei an dem gesetzlichen Wesen in der bisherigen Gemeindearbeit. Das sind so die typischen Schlagworte, nicht? In einem zweiten Aufsatz würde er den Aposteln sagen, es geht nicht an, dass ihr solch einen Trennungsstrich zieht zwischen Gemeinde und Welt, wie es der Johannes tut in dem Satz, habt nicht lieb die Welt. So darf man nicht sagen und tun, denn, so würde Demas ausführen, das Salz gehört in die Suppe und nicht neben den Suppentopf. Ja, das ist ja bildhafte Sprache, dieser Evangelist. Und dann geht's weiter. Ich sehe die Artikelserie des Demas vor mir. Darin würde er etwa schreiben, es geht nicht an, dass ihr zu den Götzenfesten der Heiden einfach Nein sagt. Ihr müsst mitfeiern und dafür sorgen, dass es hübsche, nette und anständige Götzenfeste werden. So etwa würde Demas heute schreiben. Vor mir liegt ein Blättchen. Darin heißt es, wir möchten gern am kommenden Samstag ein kleines Fest feiern, ein Sommerfest. Wir würden uns freuen, wenn auch du, liebes Mädel, und du, lieber Junge, und ihr, liebe Eltern und liebe Gemeindeväter, an unserer Freude teilhaben könntet. Für den Magen und die Kehle ist eine Kleinigkeit vorbereitet. Es soll euch nicht viel kosten. Wir wollen natürlich nicht nur essen und trinken, sondern auch tanzen und spielen. Und dann die Programmfolge, Polonaise, Tanzserie für alle, Totozettel, Tanzserie für Anfänger, Fußballspiel, Volkstanz, Gemeinschaftstanz, der widerspenstige Besen, Tanzserie für die Halbwüchsigen, heute gehen wir bummeln, Volkstanz, Gemeinschaftstanz und so weiter. Ja, hier kann sich Demas wohlfühlen, wahrscheinlich führt er die Polonaise an. Und ihr werdet lachen, genau das habe ich damals in der Stuttgarter Schleierhalle so gesehen, dass der Nachfolger dieses Evangelisten bei der Polonaise mitgetanzt ist. Ich glaube, er hat sie sogar angeführt mit. Den Namen habe ich jetzt bewusst hier nicht gesagt. Das war ja diese Veranstaltung zusammen mit den interreligiösen Chiara Lubitsch und Riccardi, die auch Assisi veranstaltet hatten. Nun, das nächstes Jahr Wiederholung in Stuttgart findet statt. Ich kann hier nichts sagen, so Gott will, dieser Veranstaltung, sondern so der Antichrist will. Und dann schreibt dieser gesegnete Evangelist Wilhelm Busch, wer es immer noch nicht gemerkt hat, der wird sich jetzt wahrscheinlich posthum auch noch unbeliebt machen, wenn dieser Artikel kursiert. Dann schreibt er, was ist der Auftrag der evangelischen Jugendarbeit? Und das ist sicher Tanzen und Kino und müßige Diskussionen und all das, was uns unter dem Stichwort neue Wege angepriesen wird, gehören nicht dazu. Und da musste ich automatisch an den Buchtitel denken von Bill Heibels, ins Kino gegangen und Gott gefunden. Da merkt ihr, welcher Dammbruch da geschehen ist, nicht? Neue Wege. Heute würde Busch noch viel anderes nennen müssen. Disco und, ich weiß nicht, Hip-Hop. Auch bei Diakonissenfesten und überall jetzt schon mit Hip-Hop und ich weiß gar nicht, wie diese modernen Rockmusikarten alle heißen. Es liegt ja ein Buch von Adolf Kraul aus, der das sehr sauber analysiert hat, Rock, Pop und Technomusik. Aber er hat nachgewiesen, dass das nicht vereinbar ist mit dem Evangelium. Wissenschaftlich nachgewiesen auch und biblisch nachgewiesen, weil es das Fleisch stimuliert, weil es gegen den Schöpfungsrhythmus, etwa im Atem ist, diese Rhythmen, die ja vorgegeben sind, auch maschinell. Das kann ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Ich möchte abschließen jetzt noch mit einem Zitat von Wilhelm Busch. Er sagt dann weiter, nun schreit man heute lauthals immerzu nach neuen Wegen. Diese neuen Wege bestehen samt und sonders darin, dass man den Geist der Welt unsere Jugendkreise bestimmen lässt. Was haben wir denn einzuwenden gegen die neuen Wege? Ja, er sagt, dass das nicht angemessen ist, dem wirklichen Hunger nach Gottes Wort, auch bei der jungen Generation. Und dann sagt er noch, seit Jahrhunderten war nicht eine solche geistige Situation. Aber statt dass man diese von Gott gegebene Lage erkennt, glaubt man modern zu sein, wenn man diesem jungen Volk von Seiten der Kirche Tanz und Kino und Diskussionen bietet. Man weiß wirklich nicht, ob man darüber lachen oder weinen soll. So lassen die modernen Vertreter der neuen Wege eine suchende Jugend verschmachten. Sie bieten ihnen Steine statt Brot und rühmen sich dessen sogar noch. Sie gehen an der eigentlichen Problematik der Jugend vorbei und finden sich enorm zeitgemäß. Aber nun möchte ich sehr laut rufen im Namen all derer, die noch etwas wissen von der Macht des Evangeliums, im Namen all derer, die heute seufzen über all diese Allotria, macht Schluss damit, dass der Demas unsere Jugendarbeit führt und prägt. Wir wollen, dass diese Arbeit geführt werde von dem Herrn der Kirche und geprägt werde von seinem herrlichen Wort. Amen.